Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mehrere Bundesländer beobachten einen Anstieg von islamistischen Vorfällen an Schulen. Um welche Vorfälle es sich dabei handelt und welche Rolle Hassprediger spielen, ist ein Thema bei uns bis drei. Am Mikrofon ist Regina Brinkmann. Hallo. Bevor wir uns dem Thema Islamismus und Schule hier gleich etwas ausführlicher widmen, schauen wir auf die aktuellen Entwicklungen im Fall der Fördergeldaffäre im Hause der Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Bei so einer brisanten Geschichte ist die Gefahr natürlich groß, dass sich bestimmte Abläufe irgendwann nicht mehr nachvollziehen bzw. recherchieren lassen, weil sie gezielt oder ganz automatisiert gelöscht werden. Damit das nicht passiert, hat die Initiative Frag den Staat das Verwaltungsgericht Köln zur Hilfe geholt, erfolgreich, wie Philipp Eckstein berichtet.
Das Verwaltungsgericht Köln hat beschlossen, Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger, FDP, ihre Staatssekretäre und der Leitungsstab im Ministerium müssen vorerst alle Kurznachrichten sichern, die sie über den Messenger-Dienst Wire ausgetauscht haben. Und zwar für den Zeitraum im Mai und Juni, der die sogenannte Fördergeldaffäre betrifft. Dabei geht es um Vorgänge rund um einen offenen Brief Berliner Hochschullehrer. Die hatten die Räumung eines pro-palästinensischen Protestcamps kritisiert. Im Bildungsministerium wurde anschließend kurzzeitig geprüft, ob den Unterzeichnern Fördergelder gestrichen werden können. In der Folge entließ Bildungsministerin Stark-Watzinger eine Staatssekretärin und erklärte, den Prüfauftrag weder erteilt noch gewollt zu haben. Die Initiative Fragt den Staat fordert Einsicht in alle Akten zu den Vorgängen. Bis zu einer Entscheidung darüber muss das Bildungsministerium jetzt sicherstellen, dass auch die Kurznachrichten nicht gelöscht werden. So der Beschluss des Verwaltungsgerichts. Das Ministerium kann dagegen noch Beschwerde einlegen.
Trauer, Wut, Entsetzen. Die Spannbreite an Reaktionen auf die Ereignisse in Gaza und Israel ist groß. In extremen Fällen sind die Reaktionen aber auch islamistisch aufgeladen, denn der Konflikt im Nahen Osten bietet Hasspredigern und Influencern auf TikTok eine Steilvorlage, um junge Menschen aufzuhetzen und zu radikalisieren. Eine Entwicklung, die unter anderem Bildungsministerien in den Ländern mit Sorge beobachten, wie Kaspar Dudek bei seiner Recherche für den SWR erfahren hat. Herr Dudek, einige der Ministerien, bei denen Sie angefragt haben, konnten Ihnen bestätigen, dass es tatsächlich eine Zunahme an islamistischen Vorfällen an Schulen gibt. Wie sieht die konkret aus?
Also man muss zu Anfang natürlich sagen, dass es auch Landesministerien gab, die nicht geantwortet haben oder keinen Anstieg von Vorfällen mit Bezug auf den Nahostkonflikt verzeichnen konnten in den letzten Monaten. In vielen Bundesländern ist das aber wohl doch der Fall. Also das hessische Bildungsministerium berichtet zum Beispiel von 15 islamistisch motivierten Vorfällen seit 2018 und davon stünden 11 in einem zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und dem daraus resultierenden Krieg in Gaza. Und 6 davon waren anonyme Bombendrohungen gegen hessische Schulen. Und aus Rheinland-Pfalz hören wir zum Beispiel, dass es zwar keinen generellen Anstieg gibt, aber dass es sehr wohl eine aufgeheiztere Stimmung zu verzeichnen sei. Und dort in Rheinland-Pfalz habe es unter anderem einzelne Amok-Drohungen mit Bezug zum Nahostkonflikt gegen Schulen gegeben.
Welche Rolle spielen denn Social-Media-Kanäle wie TikTok bei dieser Entwicklung?
Ja, die spielen schon eine übergeordnete Rolle. Die haben eine starke Reichweite, eine große Wirksamkeit, gerade für junge Leute. Das hat uns auch der Verfassungsschutz immer wieder gespiegelt, weil wir eben von islamistischen Akteuren sprechen, die eine sehr hohe Verbreitung haben und sehr viel Reichweite, sehr viel Klickzahlen. Und die gehen in diesem Fall auch ähnlich vor, wie wir es schon von anderen extremistischen Gruppierungen kennen. Ja, also Kinder, Jugendliche, junge Menschen suchen nach Antworten zu allem Möglichen. Ja, sie suchen Orientierung und je nach Sozialisierung können das dann eben ganz unterschiedliche Dinge sein. Und unter anderem eben auch Fragen zur eigenen oder zu einer fremden Religion. Manche Fragen kann man dann eben seinen Eltern stellen, seinen Mitschülern im Unterricht oder auch in der Moschee, seinem Imam. Dann gibt es aber natürlich auch, wie es immer so ist, gibt es auch eben Fragen, die man niemandem so richtig stellen möchte. Und dann gehen junge Menschen häufig auch im Internet auf die Suche nach Antworten. Und darauf, auf diese Antworten zu geben, haben sich insbesondere salafistische Akteure fokussiert. Die geben nämlich in den sozialen Netzwerken so eine Art theologisches Angebot, theologisches Einmaleins. und beantworten dann alltägliche Fragen oder gehen auf allgegenwärtige Fragen ein. Und Navid Wali, ein Extremismusforscher und einer unserer Protagonisten im Film während unserer Recherche, sagte uns, dass darüber häufig der Erstkontakt stattfindet. Also dass der Erstkontakt nie über radikale Inhalte stattfindet, sondern über ein allgemeines theologisches Angebot. Dann gibt es wiederum aber auch Akteure, die einen anderen Weg wählen und so ja mehr als eine Art Lifestyle-Stimme der jungen muslimischen Community gesehen werden möchten, mit High-End-Videos auf YouTube, die eher an Rap- oder Musikvideos erinnern, und die probieren dann eben so, junge Menschen anzusprechen.
Und wo genau beginnt dann die Radikalisierung? Mit welchen Mechanismen arbeiten die?
Ja, das ist tatsächlich ein recht breites Spektrum. Also die Vorfälle, die wir aus den Innen- und Bildungsministerien gehört haben, die sind eher das Extrem. Also Radikalisierung kann auch viel subtiler sein. Beispielsweise, wenn junge Menschen von islamistischen Influencern gesagt bekommen, sie dürften Frauen nicht die Hand geben. Und da haben wir beispielsweise auch mit einer ehemaligen Lehrerin aus Neuss gesprochen.
Die härteste Aussage war gewesen, dass halt eben Mädchen und Jungen getrennt Unterricht haben sollten, dass Schwimmunterricht für Mädchen gar nicht gut ist, sie sich ab einem bestimmten Alter zu Hause aufhalten sollen und auf die Rolle der Frau vorbereiten sollen. Da sagt ein Schüler, ja, mit dem rede ich nicht, der ist ein Christ.
Ja, und in solchen Situationen benötigen junge Menschen eben ein Korrektiv. Und wenn sie das nicht bekommen, dann fangen sie natürlich irgendwann an, das umsetzen zu wollen, was ihnen ja augenscheinlich Gelehrte in den sozialen Medien sagen. Und Umut Ali Öksüz, ein Pädagoge aus Neuss, der sagt, dass da die Radikalisierung eigentlich beginnt, wenn aus Worten und Gedanken Taten werden, die auch nicht unbedingt mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar sind.
Wie islamistische Influencer den Nahostkonflikt nutzen, um Jugendliche zu radikalisieren und wie sich das auch im Schulalltag bemerkbar macht, darüber habe ich mit Kaspar Dudek gesprochen, der dazu Bildungsministerien, Lehrkräfte und Sozialarbeiter befragt hat. Die Mechanismen, wie sich junge Menschen politisch oder auch religiös radikalisieren, sind ja oft ähnlich, und leider auch die Hilflosigkeit, die sich darüber in ihrem familiären und schulischen Umfeld breit macht. Inzwischen gibt es vielerorts Anlaufstellen, an die sich ratsuchende Eltern oder Lehrkräfte wenden können, wenn sie zum Beispiel Radikalisierungstendenzen beobachten. Wie es dann weitergeht, hat Bastian Brandau bei einem Besuch einer Beratungsstelle in Hannover erfahren.
Mein Name ist Harry Guter, ich arbeite hier in Hannover in der Beratungsstelle Beraten e.V. Das ist eine Beratungsstelle zur Prävention salafistischer Radikalisierung.
Diplompädagoge Guter sitzt in einem Besprechungsraum vor seiner Tasse Kaffee. Im vierten Stock eines Bürogebäudes unweit des Hauptbahnhofs in einer Nebenstraße.
Die ist ja auch so gewählt, dass man nicht weiß, wo man hier hereinkommt. Es kann ja auch sein, dass man zum Arbeitsamt will oder zur Berufsberatung will und niemand sieht eigentlich, wer hier vor der Tür steht oder wo er hin will.
Wer sich bei Beraten e.V. in Hannover meldet, persönlich, am Telefon oder per Mail, sucht Unterstützung, Hilfe, weil er selbst oder, das ist die Regel, eine Person im persönlichen Umfeld dabei ist, sich salafistisch zu radikalisieren. Potenzielle Radikalisierung, sagt der stellvertretende Leiter der Beratungsstelle Alexander Schepp, müsse man möglichst frühzeitig erkennen, etwa in der Schule.
Dass zum Beispiel Jungs mit einem muslimischen Background dann einem Mädchen gegenüber sich dahingehend äußern, dass sie ja ein Kopftuch tragen müssten, um richtige Muslime zu sein. Oder wenn in politischen Debatten im Rahmen des Politikunterrichtes dann irgendwelche Ereignisse, terroristische Ereignisse, dann schön geredet werden sollten und die Lehrkräfte dann unsicher sind, wie sie damit umgehen können, dann werden wir gerufen.
Denn Teamleiter Harry Guter und sein Team beraten auch Eltern, Verwandte, Freunde oder Sporttrainerinnen und Lehrkräfte, in deren Umfeld sich eine Person radikalisiert.
Wenn wir dann mit Schulklassen arbeiten, das tun wir natürlich auch, dann geht es meistens nicht um die oder denjenigen, sondern dann geht es um soziale Werte, das Zusammenleben in der Klasse, da geht es um kulturelle, religiöse Fragen, die angesprochen werden können. Und wir schauen immer, dass wir die jungen Menschen emotional abholen. Das tut ja die andere Seite, die salafistische Seite ja auch.
Zuhören sei zuerst das Wichtigste. Verstehen, warum ein junger Mensch sich salafistischen Ideen annähert. Warum diese aus seiner Sicht Sinn ergäben. Nicht als Theologen oder Experten für religiöse Fragen seien sie unterwegs, sondern als Sozialarbeiter, Pädagogen oder Sozialwissenschaftler wie Alexander Schepp, der stellvertretende Teamleiter.
Oft sind solche Äußerungen oder Vorfälle ein Resultat davon, dass junge Menschen auf einer Suche nach Identität sind. Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Wo möchte ich hin? In der Beratung vermitteln wir auch, zeigen auf, dass das ein Versuch im Sinne von Versuch und Irrtum ist. Und das Umfeld muss dann aber die Rückmeldung geben, das war ein Irrtum, solche Äußerungen oder so mit deinem Umfeld umzugehen und das auch irgendwie religiös zu begründen.
Eine wichtige Rolle kommt bei dem Beratungsprozess, der Monate, Jahre dauern kann, in der Regel den Eltern zu. Durchaus problematisch, denn die Pubertät sei ja die Zeit, in der Kinder sich von ihren Eltern auch abnabelten, sagt Pädagoge Harry Guter. Und Kommunikation in der Familie teilweise kaum noch stattfinde. Bei Beraten e.V. versuchen sie, das Umfeld so zu stabilisieren, dass es mit der sich möglicherweise radikalisierenden Person wieder in Kontakt treten kann.
Dass ein Dialog stattfindet, das ist im Grunde das Ziel. Und wir hier in der Beratung, wir sind ja kein Neutrum. Ne? Wir wissen ja, dass wir hier bestimmte Werte einer freiheitsliebenden Demokratie hier arbeiten. Und diese Werte vertreten wir auch. Das machen wir auch ganz deutlich klar. Das Ziel ist natürlich, ein gutes, miteinander diverses Leben zu fördern. Das ist natürlich auch unser Ziel.
Ein Ziel, für das bei Beraten e.V. in Niedersachsen 5 Personen arbeiten. Finanziert werden die Stellen vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung.
Wie umgehen mit Islamismus in der Schule? Dieses Thema beschäftigt uns auch in der Samstagsausgabe von Campus und Karriere. Und wir möchten gern von Ihnen erfahren, wie reagiert man als Lehrkraft, wenn Schülerinnen oder Schüler sich radikalisieren? Wie wichtig ist Schule auch als Frühwarnsystem und was bringen eigentlich Workshops? Schreiben Sie uns gern dazu heute schon Ihre Meinung, berichten Sie uns über Ihre Erfahrungen als Eltern oder Lehrkraft. Schreiben Sie an campus@deutschlandfunk.de. Wie unterfinanziert viele Hochschulen sind, das bekommen Forschende in ihrem Arbeitsalltag regelmäßig zu spüren. So werden viele ihrer Projekte mit sogenannten Drittmitteln bezahlt. Das sind Gelder, die nicht von der Universität selbst zur Verfügung gestellt werden, sondern aus staatlichen Förderprogrammen stammen oder von privaten Stiftungen oder Unternehmen. Doch was heißt das eigentlich für die Wissenschaftsfreiheit? Wie sehr mischen sich diese Drittmittelgeber in die Forschung dann möglicherweise ein? Dieser Frage ist Adela Lukaczyk nachgegangen.
Es macht inzwischen einen großen Teil der Arbeitszeit von Forschenden aus, dicke Anträge auszufüllen, um bei öffentlichen oder privaten Stellen Geld für Projekte einzuwerben. Ein Glück, wenn das klappt, denn die Konkurrenz ist groß. Aber sind die Drittmittel an Auflagen gebunden, kann das die Forschungsfreiheit einschränken, erklärt Uwe Schiemank. Er ist Soziologe an der Universität Bremen.
Manche Drittmittel kriegt man etwa aus Förderprogrammen, die bestimmte inhaltliche Themensetzungen haben. Das heißt, man muss sich dann mit dem Thema, was man dort beantragt, in dieses Spektrum einfügen. Und das kann eine Einschränkung sein.
Zum Beispiel Forschende indirekt nötigen, Thementrends zu folgen, um ihre Chancen auf Förderung zu erhöhen. Denn wenn bestimmte gesellschaftliche Probleme drängen, wie der Klimawandel, fließen Fördergelder verstärkt in diese Töpfe. Schiemank nennt ein zweites Beispiel dafür, wie Auflagen bei Drittmitteln den Handlungsspielraum von Forschenden verengen können.
Manche Drittmittel bekommt man nur vom BMBF, gab es das lange Zeit, wenn Uniforschung mit Industrieforschung kooperiert. Und auch das ist etwas, was sehr nützlich und sehr hilfreich sein kann im Einzelfall, was aber auch die Uniforschung dann einschränken kann.
Es kann zu Interessenkonflikten kommen. Etwa, wenn die Ergebnisse der Forschung anders ausfallen als vom privaten Geldgeber erhofft. In der Medizin ist das häufiger ein Problem. Annette Becker ist Professorin für Allgemeinmedizin an der Philipps-Universität Marburg und erklärt das an einem Beispiel.
Wenn ich jetzt mit einem Wirtschaftskonzern zusammenarbeite, wie der Pharmaindustrie, da gibt es natürlich eine ganz klare Gesinnung hinter, was man überhaupt beforschen will und häufig auch eine fehlende Unabhängigkeit meinerseits, weil ich dann die Ergebnisse, die ich publizieren will, auch mit dem Förderer absprechen muss.
Andererseits, Studien sind teuer. Die privaten Geldgeber sind eine wichtige Entlastung für die öffentliche Hand, also für uns, die Steuerzahler. Wer zahlt, bestimmt mit. Das ist generell ein Risiko, egal von wem das Geld letztlich kommt, so Becker.
Ich glaube, es ist so ein schmaler Grat, auf den wir uns bewegen, Wissenschaft einerseits zu steuern und auf der anderen Seite Wissenschaftsfreiheit zu erhalten.
Wie könnte man diese Gratwanderung vermeiden? Das hat Soziologe Uwe Schiemank mit einer Arbeitsgruppe an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften untersucht. Ein wichtiger Lösungsansatz: Der Staat solle seine Forschungsgelder besser wieder in die finanzielle Grundausstattung der Hochschulen stecken.
Die Grundmittel sind ja weit hinter den Anforderungen zurückgeblieben und die Drittmittel mussten diese Löcher mehr schlecht als recht stopfen. Und eine grundlegende Änderung wäre eigentlich, dass wieder die Grundmittel deutlich erhöht werden und dafür die Drittmittel anteilig sozusagen zurückgehen. Das würde viele Probleme lösen.
Und das klingt einfach. Aber Drittmittel zahlt der Bund. Die Grundmittel die Bundesländer. Eine solche Umschichtung würde also am komplizierten System der Hochschulfinanzierung rütteln. Und das hieße, ein sehr dickes Brett zu bohren.
Debatten über die Integration von Zugewanderten in Deutschland sind häufig eher negativ aufgeladen. Aber inwieweit stimmt dieses düstere Bild überhaupt mit der Realität überein? Also wie steht es um die Integration von Eingewanderten tatsächlich, gerade auch im Vergleich zu anderen Ländern wie etwa Schweden, den Niederlanden oder Frankreich? Darum geht es in einer aktuellen Studie der OECD, die eben online vorgestellt wurde. Luise Sammann war für Campus und Karriere dabei. Luise, wie gut oder schlecht läuft es denn mit der Integration in Deutschland aus Sicht der OECD?
Gar nicht mal so schlecht, würde ich mal so einleitend sagen. Wobei man vielleicht noch ganz kurz klären muss, was genau überhaupt Integration im Sinne dieser Studie ist. Also die OECD hat hier auf den Stand der Integration mit Blick zum Beispiel auf die Arbeitsmarkt- und Bildungssituation geschaut. Andere Bereiche wie zum Beispiel gemeinsame Werte oder kulturelle Faktoren, die spielten hier keine Rolle, obwohl wir natürlich oft auch über die diskutieren, wenn wir über Integration sprechen. Aber in diesen, ich sag mal, objektiv messbaren Bereichen, da schneidet Deutschland tatsächlich gar nicht so schlecht ab im internationalen Vergleich. Das hat auch der OECD-Migrationsexperte Thomas Liebig heute noch mal klargestellt.
Deutschland steht natürlich bei der Integration vor erheblichen Herausforderungen. Aber es ist ganz wichtig, hier zu differenzieren und mal ein Globalbild zu nehmen, wie wir es hier in dieser Studie vorgenommen haben. Und da sehen wir doch auch viel Licht. Und trotz allem Schatten sehen wir sehr, sehr viele Lichtblicke.
Ja, können wir uns ja mal ein bisschen genauer anschauen, was der Migrationsexperte Thomas Liebig da mit Licht und Schatten meint. Also wo gibt's den konkreten Schatten und wo gibt's eher Lichtblicke, Luise?
Ich greife mal zum Einstieg einen Lichtblick raus. Das wäre zum Beispiel die Erwerbsquote von Eingewanderten, übrigens ausdrücklich nicht Geflüchteten. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu betonen, weil wir über diese Gruppe ja sehr viel diskutieren. Tatsächlich aber nur jeder fünfte oder jede fünfte Person, die in den letzten 10 Jahren eingewandert ist, hatte einen Flüchtlingsstatus. Und jetzt in der Gesamtgruppe der Eingewanderten, also da reden wir dann von mehr als 14 Millionen Menschen, da arbeiten rund 70%. Und das ist ein Rekordstand und auch ein deutlich höherer Wert als in den übrigen EU-Ländern zum Beispiel. Und trotzdem gibt es auch da direkt dann Schattenseiten, weil unter den besonders niedrig qualifizierten Einwanderern, von denen es in Deutschland besonders viele gibt, nur 50% arbeiten. Und genauso gehört zu den Schattenseiten auch, dass nur die Hälfte derer, die einen ausländischen Hochschulabschluss mitbringen, hier ihrer Qualifikation entsprechend arbeiten. Da sind wir dann bei Themen wie Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen, ne? Also worüber wir ja seit Jahren auch diskutieren, weil da viel schief bzw. zu langsam läuft. Aber selbst da muss man auch sagen, international steht Deutschland vergleichsweise gut da und nimmt laut Thomas Liebig sogar eine Vorbildfunktion inzwischen ein. Genauso auch beim Spracherwerb gibt es gute Nachrichten. Mehr als 50% der Eingewanderten im Erwerbsalter haben einen Sprachkurs gemacht. Und das ist immerhin auch einer der höchsten Werte in der OECD. Nur Schweden schneidet da noch besser ab.
Gibt es denn irgendetwas, was dich heute bei dieser Präsentation der Ergebnisse der OECD überrascht hat?
Ja, durchaus dieser doch verhältnismäßig positive Blick und dann aber auch vor allem die Daten zur sogenannten zweiten Generation, also den Kindern von Eingewanderten. Trotz aller Kritik am Bildungssystem, trotz aller PISA-Schocks der letzten Jahre, insgesamt tut sich auch da scheinbar etwas. Selbst eingewanderte Schüler haben zum Beispiel eine sehr geringe Lesekompetenz. Das ist nicht überraschend. Aber die sogenannte zweite Generation, die steht dann in Deutschland im internationalen Vergleich schon sehr gut da und holt im Vergleich auch zur Gruppe mit im Inland geborenen Eltern immer weiter auf. Also da schließt sich die Lücke deutlich.
Also angesichts dieser positiven Ergebnisse und auch Aussichten, gab es da viel Schulterklopfen heute?
Ja, aber nicht nur, denn wie gesagt, es gab fast immer auch eine Schattenseite. Die hohe Abbrecherquote in dieser zweiten Generation ist da zum Beispiel durchaus alarmierend. Das wurde auch so gesagt. Und im internationalen Vergleich bleibt es dabei, dass wir sehr schlecht dastehen, wenn es darum geht, welchen Einfluss der Bildungshintergrund der Eltern auf den eigenen Erfolg hat. Also das ist die berühmte Nichtdurchlässigkeit unseres Systems. Wobei wir da natürlich dann bei einem Thema sind, das eigentlich die ganze Gesellschaft betrifft, unabhängig jetzt vom Migrationshintergrund und das auch so diskutiert und angegangen werden sollte. Da gibt es ja Maßnahmen, Stichwort Start-Chancen-Paket zum Beispiel. Und dieser Bericht kann da vielleicht auch noch weitere anstoßen. Wir hören zum Abschluss nochmal die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Rim Alabali Radovan, die diese Studie auch gefördert hat.
Der OECD-Bericht kommt genau zur rechten Zeit. Gerade jetzt brauchen wir diese Sachlichkeit in dieser aufgeheizten Debatte. Und der OECD-Bericht gibt uns, der Politik, der Bundesregierung, aber auch den Ländern und Kommunen einiges mit auf den Weg. Eine fundierte, sachliche Grundlage. Herzlichen Dank dafür.
Ja. Ja, auch da wurde nochmal deutlich, ne, viele Lichtblicke heute, die durchaus auch in die öffentliche Debatte gehören. Aber genau, auch kein Grund, sich zurückzulehnen.
Ja, und diesen ersten Bericht der OECD zu diesem Thema Integration von Eingewanderten hat uns hier Luise Samann vorgestellt. Vielen Dank nach Berlin und vielen Dank allen, die hier zugehört haben. Am Mikrofon war Regina Brinkmann.